Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzblut Business, der Podcast für Female Power, Businessaufbau und Gründerinnen. Ich bin die Katja und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier reinhörst in eine tolle Podcast-Folge, denn ich bin heute nicht allein. Ich habe mir eine wunderbare Gästin an die Seite geholt. Die Antje Knipka von Manifaktur ist nämlich hier und wir gehen heute dieses spannende Thema durch. Wie kannst du die Steuern richtig steuern? Stell die Weichen von Anfang an gleich richtig für dein Business. Liebe Antje, ich freue mich total, dass du da bist.
Katja, lieben Dank für die Einladung. Schöne Grüße aus Hamburg.
Juhu, ins Schwabenländle, jawohl.
Wo es Südachse steht.
So sieht's aus. Ich sage immer das Nord-Süd-Gespann, ja. Antje, erzähl mal, du bist bei Manifaktur ein ziemlich cooles Unternehmen, muss ich sagen. Ich habe euch ja kennenlernen dürfen dieses Jahr und wir haben auch gemeinsam so einiges vor. Da werden wir am Schluss auch noch mal darauf zurückkommen. Aber jetzt erzähl uns mal so ein bisschen von dir. Wer bist du? Was hat dich dazu bewogen, diese Manufaktur ins Leben zu rufen und seit wann gibt es die vor allem?
Manifaktur, das sagt der Name ja schon. Also, das ist ein Mix aus Money, Money, das liebe Geld, und
Jo.
Manufaktur, wo man weiß, ah, da passiert was, maßgeschneiderte Konzepte kommen quasi über unseren Schreibtisch. Also, alles rund um das Thema Geld bündeln wir. Ich habe eigentlich schon immer gedacht, ich sage mal, geht wahrscheinlich vielen so, Geld klingt erstmal kompliziert, jeder hat da unterschiedliche Glaubenssätze. Kann das nicht mal einer auch in einfach machen, in angenehm, dass sich das leicht anfühlt, dass man Spaß bei dem Thema empfindet. Das hat immer so ein eingestaubtes Motto. Ich darf das ganz laut sagen, weil ursprünglich komme ich tatsächlich aus einer Finanzfamilie. Mein Vater schon seit über 36 Jahren Finanzberater, meine Mom aus dem Bereich Steuern. Und ich habe mir geschworen nach der Schule, ich mache was Kreatives. Ich mache was ganz anderes. Ich gehe nach Hamburg. Ich komme eigentlich aus der Mitte zwischen Hamburg und Berlin, wirklich vom flachen Land. Und da war immer klar, ich werde mal irgendwo hinziehen. Und ich wollte was Kreatives machen. Bin nach Hamburg in die Medienwelt, habe hier gelernt, studiert in einer großen Agentur, habe mich im Projektmanagement in der Marketingwelt quasi sehr, sehr wohl gefühlt, weil es sehr kreativ war. Ich wollte immer kreativ arbeiten und das Leben gestalten. Dass das aber als Angestellte wirklich nur begrenzt möglich ist, seinen Alltag zu gestalten, mit wem arbeite ich, welche Projekte habe ich, was sind die Kollegen, was sind aber auch die Kunden, mit denen ich den ganzen Tag E-Mails schreibe und telefoniere, muss man ehrlich sagen, ist das ja wirklich sehr begrenzt. Und mir hat das Ganze wirklich Spaß gemacht. Klar, du kommst Anfang 20 in eine große neue Stadt, ne, hast dann die tollen Partys, wie man sie aus dem Film kennt. Und es war ein guter Start in die Stadt. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass alles seine Grenzen hat. Mir fehlte nachher die Sinnhaftigkeit. Warum schreibe ich eigentlich 30.000 E-Mails im Jahr? Wen interessieren die? Es fehlte die Wertschätzung, das Dankeschön, aber auch die berufliche Perspektive. Sind ja jetzt hier unter uns Frauen. Ja, wenn ich mir das so angeschaut habe, wo sind denn die Frauen in dem Unternehmen? Ab 34, 35 saßen da nur noch Herren und die Damen, die dann aus dem Elternurlaub zurückkamen, saßen hinterher am Empfang. Und haben dann eben nicht mehr die tollen Etatdirektorenaufgaben machen können. Und das hat mich wirklich zweifeln lassen, ist das wirklich mein Unternehmen, meine Perspektive? Und so bin ich überhaupt erstmal offener geworden und habe mal hinterfragt, was sind denn eigentlich Arbeitsmodelle, Businessmodelle? Und ja, bin dann tatsächlich doch in die Fußstapfen der Familie getreten, habe nochmal komplett umgeschult, nochmal vier neue Abschlüsse gemacht im Bereich Investment, Immobilien, Absicherung. Unternehmensberatung, also man darf ja in Deutschland für alles immer einen Schein machen, müssen dürfen, was ja auch gut ist. Ja, dadurch haben wir wirklich auch Experten in der Branche. Das war auch mal anders. Jetzt wird ja für alles ein Zertifikat benötigt. Sehr gut. Ja, und so kam es, dass ich dann wirklich die Branche noch mal komplett gewechselt habe. Katja, das ist mittlerweile 13 Jahre her. 13 Jahre ist es her. Jetzt ja, ist die Manufaktur hier im Herzen von Hamburg-Winterhude in der Nähe von der Alster, wer es kennt, in einer alten Fabrik, in einer alten Manufaktur. Mein Traum ist wahr geworden. Wir sitzen hier in so einem alten Loftbüro. Ihr seht hier im Hintergrund, die Wand ist echt. Du hast vorhin gefragt, ob das eine Tapete ist. Nee, das gehört hier tatsächlich zu unserem Büro.
Wir müssen es ein bisschen beschreiben, weil die Podcast-Hörer sehen es ja gerade nicht, aber es ist so eine schöne alte rot mit diesen roten Ziegeln, ne? So
Die roten
Stein.
Ziegel,
Ja,
genau.
genau. Also sieht echt schön aus, ja. Richtig schöner Hintergrund.
Also wir sitzen hier in einer richtig smarten, modernen Büroloft-Anlage und das ist natürlich schon mal ja ein Statement. Ja, Finanzen dürfen auch zum Lifestyle gehören und wir setzen uns hier ein mit meinem Team. Mittlerweile sind wir 38 Leute.
Krass, ja.
Wir setzen uns ein für Finanzbildung und Aufklärung. Wir sagen immer, wenn die Leute die richtigen Infos haben, dann können sie auch gute Entscheidungen treffen. Also es geht wirklich um Empowerment. Und da haben wir beide uns auch gesucht und gefunden, weil genau dafür stehst du auch.
Ja.
Wir haben ja festgestellt, du kommst so wirklich eher so aus dem Marketingbereich, also meiner alten Welt, zu der ja auch mein Herz sehr schlägt und ich weiß, wie wichtig das ist. Und haben gesagt, irgendwie geben sich unsere Bereiche dann doch die Hand. Und ja, das alles kann ich natürlich nicht alleine beraten. Finanzen, Steuern, Gründung, Unternehmensberatung. Da brauche ich ein starkes Team und vielleicht kleiner Funfact für euch. Ja, wenn man so an Finanzleute denkt, denkt man oft eher an Männer. Es ist noch eine sehr männliche Branche. Als ich damals mit 24 beschlossen habe, jetzt gehe ich in die männliche Finanzwelt, dachte ich, das kann doch auch mal eine Frau machen. Frauen wollen gern von Frauen beraten werden. Und so kommt es, dass knapp 80% aus meinem Team auch Frauen sind. Sehr außergewöhnlich.
Aber absolut toll, ja, also absolut toll. Ich muss auch gleich mal dazu sagen, so die Manufaktur, das Marketing, sage ich jetzt mal so, die Marke an sich, die ist auch nicht so bieder, würde ich jetzt mal sagen, wie man es meistens eben, wie du sagst, von der Finanzwelt. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele Frauen dann haben. Wir sprechen ja absolut die Frauen an, die trauen sich dann auch nicht raus, ja, oder mal irgendwo hinzugehen, weil das sind ja die Männer und die Männer haben immer recht. Um Gottes Willen, die Männer sind toll, ja. Wir wollen die Männer jetzt nicht schlecht sprechen, um Gottes Willen, aber du weißt, was ich meine. Frauen für Frauen. Und aus dem Grund haben wir uns ja auch gefunden.
So sieht's aus, genau. Und zusammen können wir die Welt erobern. Wir müssen uns nur
Absolut.
gegenseitig stärker machen und unsere Kompetenzen an einen Tisch holen. Und das machen wir heute. Deswegen ganz lieben
Genau.
Dank für die Podcast-Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Da kommen wir gleich mal zu dem Thema, was mich jetzt mal so brennend interessiert. Unabhängig, ob Gründerinnen oder nicht Gründerinnen. Frauen an sich, wie stehen die so zu diesem ganzen Finanzthema? Sind die oft so, dass sie sagen, oh ja, oder ach, macht mein Mann, oder das interessiert mich jetzt mal, bevor wir mal in das Thema Businessfrauen gründen reingehen, was so wichtig ist, aber wie stehen die Frauen denn dazu? Gehen die das wirklich an?
Also, es gibt auch hier wie immer diese klassische Gaußsche Normalverteilung, ja, wo man sagt, 20% gehen total nach vorne und sagen, aus dem Weg, ich mache das jetzt, ich mache das selber. 60% freuen sich über jemanden, der sie an die Hand nimmt und sagt, komm, ich bin dabei, aber ich brauche noch mal so den letzten Wegbegleiter dafür. Und ich muss sagen, dann haben wir auch die anderen 20%. Da bin ich im Alltag immer wieder auch überrascht, ja, wenn ich dann höre, auch von meinen Kunden und Menschen, die ich so begleiten darf, nennen sie immer Freunde des Hauses, Kunden sagen wir eigentlich nicht. Ja, unsere Menschen, da gibt es dann doch den einen oder anderen Fall, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, Katja, dass es in der heutigen Zeit noch gibt, aber wenn dann das Tinder-Date gut gelaufen ist, ja, und es in die dritte Runde geht, dann wird teilweise schon der Sparplan ausgesetzt, der ja, oder die eigene Rentenvorsorge gestoppt, weil der Mann angeblich eine gute Partie ist.
Oh mein
Also
Gott.
sowas kannst du halt. Ja, also dafür, wir stehen hier für Empowerment und stell dich auf. Aber wir erleben auch natürlich das Gegenteil, ja, wo die Frauen
Ja.
dann tatsächlich ihre Männer mitbringen, die teilweise auch super unorganisiert sind. Das ist, glaube ich, oft auch eine Charaktersache, gar nicht immer eine Frauensache. Grundsätzlich sind wir sehr vorsichtig, auch in der Steuer, wo kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Ja, wir wollen da nichts falsch machen. Ja, wir wollen nichts
Ja.
falsch machen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, ob das jetzt für Altersvorsorge ist oder eine Firmengründung, es muss so perfekt sein. Da sind Männer oftmals ein bisschen pragmatischer. Und ja.
Deshalb ist es ja schön, dass es euch gibt, ne? Also Frauen für Frauen, genau in diesem Thema. Und da dürft ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr rausgehen damit und sagen: Hallo, liebe Ladies, hier sind wir. Ihr könnt von mir aus, wie ich jetzt, im Schwabenland sitzen und euch die Beratung in Hamburg holen. Das hat mit dem ja gar nichts zu tun. Aber ich finde es eine tolle Sache. Gehen wir doch mal jetzt in das Thema Steuern. Selbstständige Frauen, Gründerinnen, alles, was so kommt. Und es gibt so ein Mythos, und du wirst lachen. Ich habe das erst gestern oder vorgestern in einer Gruppe gelesen. Hey, Ich werde Freelancer. Was muss ich denn beachten mit den Steuern? Muss ich mich da anmelden? Muss ich mich nicht anmelden? Bin ich da als Künstler? Bin ich nicht als Künstler? Also du hast gleich mal gesagt, du räumst hier mal mit diesem Mythos auf. Und ich habe gerade an diesen Post gedacht gestern. Also wirklich, erzähl mal.
Sehr lustig, da muss ich direkt wieder schmunzeln, weil das begegnet mir bestimmt 3,5 Mal am Tag oder mir, meinem Team, dass wir natürlich auch viele Anfragen von den Freelancern haben. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was ist denn der Freelancer eigentlich? Die meisten Freelancer denken, sie sind Freiberufler. Ich überspitze jetzt,
Freiberufler,
weil das
sehr cool.
die englische Übersetzung ist, aber das stimmt natürlich so nicht. Das ist einfach ein Wort, was sich so eingebürgert hat und es ist so zu einem Synonym geworden. Es soll eigentlich Selbstständigkeit sagen, aber das Finanzamt kennt keine Freelancer. Sie unterscheidet in Einzelunternehmen und Einzelunternehmen sind entweder dann Freiberufler oder Gewerbetreibende. So, und viele haben Angst vor der Gewerbesteuer als Gewerbetreibender und denken, dann ist ja der Freiberuf der sichere Weg, dann zahle ich weniger Steuern. So, das kann man sich aber nicht aussuchen, sondern das sollte man einmal mit dem Finanzamt klären oder sich mit einem Profi, einem Steuerberater zusammensetzen. Und dann gebe ich immer den Tipp, einfach kurze Tätigkeitsbeschreibung mal runtertippern, halbe Seite, sich das vom Finanzamt absegnen lassen, ob die das auch so sehen. Weil eins ist Fakt, nur weil ganz viele Menschen es falsch machen, wird es dadurch nicht richtiger. Jetzt haben wir ja die Finanzämter, ne, die sind auch angehalten, die Steuern einzusammeln und die gucken sich schon rückwirkend ein paar Jahre an, ob das so richtig angemeldet war und ob das wirklich ein Freiberuf ist. Und da müssen wir erstmal anfangen, Katja, was ist denn eigentlich ein Freiberufler? Das sind so die typischen Katalogberufe. Kann man auch mal googeln. Also das sind so, ich sag mal, die
Rechtsanwalt, Steuerberater, ne, sowas.
Arzt,
Ja,
Künstler,
genau,
Journalist, Lehrer. Da merkt man auch schon, das sind so die Berufe, die unglaublich wichtig sind für die Gesellschaft. Ja, ich sage mal, fast die Ehrenämter, ja, weil ein Zahnarzt ja kein Geld verdient, ist ja klar. Ja, und auch ein Anwalt schreibt keine hohen Rechnungen. Den Gewerbetreibenden, sagt man immer, sind halt die Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht. So, und die Katalogberufe beim Freiberuf, die hat man erst mal 5 Jahre studiert und dann kann man sich da als Freiberufler hinterlegen lassen. Und jetzt ist aber eine ganz, ganz wichtige Sache. Das eine ist eben die Gewerbesteuer, die da viele im Kopf haben. Was aber alle vergessen, ist eben die Sozialversicherung. Auf Deutsch gesetzliche Rentenversicherung. Wir lernen ja nur sehr viele Coaches kennen oder Trainer. Und da ist eines der größten Themen, haben viele nicht auf dem Radar, gesetzliche Rentenversicherungspflicht bei dieser Art von Freiberuf. Ja, so ein Arzt ist nochmal in einer speziellen Kammer, ein Architekt auch. Und die Coaches, die dann eben zu den Lehrern gehören, Trainern, haben nochmal so eine spezielle Sozialversicherungspflicht. Und das, liebe Leute, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wenn man über 18% von jedem verdienten Euro erstmal an die gesetzliche Rente weitergeben darf, dann ist das schon etwas teurer als die Gewerbesteuer, die ja erst ja, ab einem bestimmten Gewinn dann überhaupt erst fällig wird. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, das am Anfang einmal sauber zu machen. Das ist letztendlich ein ähnlicher Anmeldeprozess. Man muss einmal über Elster.de rein und eine steuerliche Anmeldung machen. Beim Gewerbe geht man vorher nochmal einmal zum Gewerbeamt. Das passiert vorher, kostet je nach Amt 18 Euro, 20 Euro. Den Beleg heftet man ab für die Steuer, schon mal Kosten beiseite gepackt. Genau, und ja, aber wie gesagt, wer sich da nicht sicher ist, kann sich gern bei mir melden, dann finden wir das raus.
Wir haben ja, ich habe dich ja auch gefragt wegen der GbR, beziehungsweise, dass wir ja mal gern kommen möchten und da einfach mit dir quatschen. Aber da ist genauso das Gleiche. Man kann ja eine GbR auch gründen als sogenannter Freiberufler, ne? Also das heißt, zwei Freiberufler können da rein. Ab einem bestimmten Ding ist es dann eine Partnergesellschaft, ne? Oder doch eine Partnergesellschaft. So, jetzt pass auf. Und dann ging es aber schon darum. Was bieten wir noch an, wenn wir nur eine Unternehmensberatung machen im Sinne von, keine Ahnung, Gründungscoaching, was weiß ich was, dann laufen wir natürlich unter diesen freiberuflichen Dingen. So, wenn wir jetzt aber schon wieder eine Ausbildung anbieten dafür, dann haben wir ja schon wieder das Problem, dass wir da dann wieder in die andere Richtung gehen. Und das ist so ein schmaler Grat. Ja, das ist so ein absolut schmaler Grat, wo viele denken, oh ja, das Finanzamt wird da schon nicht kommen, wenn das dann so ist. Die kommen dann wirklich. Und deshalb lieber, also ich würde immer sagen, lieber gleich richtig anmelden, ja, und
genau.
Alles irgendwie bezahlen, weil wir dürfen uns ja freuen. Wenn wir Steuern bezahlen dürfen, haben wir auch verdient, ja. Also mal ein bisschen so dieses positive Money-Mindset, Steuern-Denken hier machen.
Das Mindset, genau, wenn Unternehmer viel Steuern zahlt, dann hat er auch
verdient, ja. Die, das ist
gute
ja
Einnahmen gehabt, gute Gewinne vor allen Dingen.
Genau. Aber man muss da schon wirklich tatsächlich richtig aufpassen. Was auch eine zuckersüße Sache ist, ist die Künstlersozialkasse. Mhm. Also das ist ja auch so eine mhm. Sache, wo, wenn man da nicht beraten wird, kommt der Steuerberater, ja, derjenige hat für Sie Grafik gemacht. Hat er das gemacht in eigenem Ermessen oder hat er das nach Vorgabe gemacht oder wie auch immer. Also, liebe Leute, was gibt's denn dazu? Weil das wissen auch viele nicht. Ne?
Ja, spannenderweise durfte ich auch Künstlersozialkassen Beiträge nachzahlen für einen Dienstleister, den ich für die Homepage beauftragt hatte, der gar nicht in der Künstlersozialkasse Mitglied ist. Das jetzt wird's verrückt, ne? Also ich habe da wirklich auch noch ein paar Mal angerufen, weil ich es wirklich nicht glauben konnte. Ich kenne es ja nun wirklich auch aus der Marketingwelt, ne? Wo wird KSK-Gebühr abgeführt? Müsst ihr euch so vorstellen, wer die Künstlersozialkasse nicht kennt, liebe Leute, das ist wie, ja, nochmal so ein, wie so ein fiktiver Arbeitgeber eigentlich, der übernimmt die Arbeitgeberfunktion in dem Sinne, dass er Krankenkassenbeiträge und Rentenversicherungsbeiträge abführt. Also diese 50%, die man sonst als Angestellter eben vom Arbeitgeber bezahlen lässt, übernimmt in der Selbstständigkeit, wenn du in die KSK gehst, eben die Künstlersozialkasse. Und diese Beiträge, ja, diese Zuschüsse, die müssen ja irgendwie eingesammelt werden. Und die werden dann von uns, den Auftraggebern, abgeführt. Auch, und das war jetzt das, Katja, was du sagtest, die spannende Erkenntnis, auch auf Dienstleister, die gar nicht in der KSK sind, aber dennoch künstlerische Tätigkeiten ausüben. Ja, wie zum Beispiel ein Grafikdesigner.
Genau, wenn man natürlich dem Webdesigner, wenn man sagt, hier hast du die Grafik, ja, setz die jetzt mal rein und setz das um, dann ist es nach Vorgabe, ja, dann fällt es nicht an. Wenn wir jetzt aber sagen, so, jetzt lass mal dein schlaues Köpfchen hier, wie könnten wir das jetzt machen, was denkst du, dann ist es die künstliche Seite. Und da haben wir, glaube ich, einen Freibetrag von 540 Euro, wenn ich das noch so recht im Kopf habe. Und alles, was darüber hinausgeht, und das haben wir ganz schnell bei einer Webseite, darf man absetzen, also darf man Künstlersozialkasse bezahlen. Und also sorry, ich wusste nichts davon
Ja, und jetzt nochmal die andere Seite. Wir haben natürlich auch viele Grafiker, Artdirektoren, Menschen, die auch in dem Bereich tätig sind, die gerne freiwillig in die Künstlersozialkasse eintreten. Das ist jedenfalls in Hamburg so ein Mythos, dass das das Schlaraffenland ist, weil als Selbstständiger würdest du ja dann erstmal nur die Hälfte deiner Sozialversicherung bezahlen. Ja. Viele denken da aber zu kurz. Sie denken nur an die Krankenkasse und sagen, oh, ich muss will nur erstmal reinkommen in den Job und ich freue mich, wenn 50% übernommen werden. Klingt erstmal gut. Das ist auch eine gute Sache, solange man wenig Einnahmen hat. Aber dann kann es ja doch in diesen Branchen mal schnell gehen, dass die Einnahmen über 4.000, 5.000 Euro im Monat gehen. Das heißt, dann sind aber auch die Beiträge schnell beim Maximum. Krankenkasse, ja, wird dann, ist ja bis zu 1.000, über 1.000 Euro mittlerweile mit Pflege, Krankentagegeld als Selbstständiger. Und dann noch 18, gesetzliche Rentenversicherung obendrauf. Das wird richtig, richtig teuer. Das heißt, es wäre günstiger gewesen für jemanden, der dann schon gut verdient, letztendlich seine Krankenkasse selber zu bezahlen und nicht in die gesetzliche Rente zahlen muss. Also man kann da nicht einfach sagen, ja, als Künstler, gesetzliche Rente bin ich jetzt raus. Nee, wer da drin ist, zahlt da ein. Und ich habe wirklich hier viele Leute sitzen, zu denen ich auch sage, macht es euch bewusst, wenn ihr da erstmal drin seid, kommt ihr da so schnell nicht wieder raus. Mhm. Das war dann tatsächlich auch so. Ich hatte dann einen Kunden, der hat sich wirklich gut entwickelt und nach 3, 4 Jahren, ich hatte ihm noch davon abgeraten und er sagte dann nach 3, 4 Jahren, ich erinnere mich an deine Worte, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich da jetzt wieder raus, ne? Und da sind die Spiegel recht harsch, da muss man erstmal nachweisen, dass man wirklich exorbitante Gewinne fährt. dann das 3 Jahre hintereinander nachweisen zu können. Also so easygoing ist es nicht. Das sollte man sich überlegen. Und dann bin ich wirklich überrascht, Katja. Es gibt halt auch so Honorarberater, die dann 3.000 Euro dafür nehmen, dass sie ja Menschen den Künstlersozialkassen Antrag ausfüllen.
Nein.
Dienstleister, wo ich mir denke, Gott, ich nehme gar nichts dafür, dass ich den Leuten das ausrede, da überhaupt reinzugehen. Also es ist schon, nein, ich rede es nicht aus, ich kläre auf.
Ja, aber
Kläre auf
nein.
und hinterher ist dann oft das Ergebnis, vielleicht behält man sich ja die Freiheit und man ist ja gerade, man hat gerade den Vorteil, in der Selbstständigkeit zu entscheiden, will ich in die sozialen Systeme zahlen, die an den demografischen Wandel ja hängen und letztendlich, wenn man sich ausrechnet, was aus der gesetzlichen Rente rauskommt, dann ist es immer der bessere Deal, sich da selber privat eine gute Vermögensaufbaustrategie zu bauen. Wir sind ja nicht nur Gründungs- und Steuerexperten, sondern eben auch Finanzinvestment, Altersvorsorgeberater. Und dadurch haben wir solche Themen natürlich auch im Blick, ne? Also letztendlich haben wir da immer eine 360-Grad-Brille drauf auf die Themen. Das macht das so besonders hier bei uns. Deswegen muss man immer abwägen.
Ja, und das ist eine richtig gute Sache. Es ist auch so, dass, glaube ich, viele Gründer, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, da sitzen und erstmal die Jetzt-Kosten im Blick haben. Und jetzt haben sie halt nicht viel Geld. Viele, wo gründen, sind manchmal, ja, also die wissen manchmal nicht, wo sie es herholen sollen. Und dann denken sie nur dran, okay, ich will die ganzen Sozialabgaben, die ganzen Krankenkassen und so alles mal noch nicht bezahlen. Das Problem ist aber dann, dass die nachher, wenn sie es dann können, glaube ich, gar nicht mehr drüber nachdenken, dann wieder weiterzugehen, oder?
Es
Also,
wird oft vergessen, ja.
ja, genau. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen und wir unser Instagram Live haben und du bei mir in der mit mir im Programm andere Gründerinnen darauf einfach schubst und sagst, hey, auch wenn ihr jetzt Geld verdient, ihr müsst trotzdem dann weiterdenken, anfangen weiterzudenken, weil es ist so, ich glaube, aber das liegt daran, boah, ich habe meine ersten Einnahmen und boah, dieses Jahr läuft's gut, dann gehe ich erstmal reisen und dann kaufe ich mal ein Auto, dann mache ich mal das und dann, ja, so diese Belohnung, dieser Belohnungseffekt, kenne ich auch, sorry, muss ich auch
Gönjamin, sagt man auch.
ehrlich. Gönjamin, sehr gut. Ja, aber der ist ja erstmal da, aber sie gucken da noch nicht weiter und es wird vergessen, ne?
Carpe diem ist oft die Antwort. Ich will doch jetzt leben, ich will doch jetzt reisen. Das kann ich auch total fühlen. Ich liebe es auch
Ja.
zu reisen. Deswegen sage ich immer, ne, wenn wir die Steuern steuern, dann holen wir uns einen Urlaub nach dem anderen ja wieder durch die Steuervorteile wieder rein. Deswegen, ne, da brennt mein Herz für. Ich liebe das. Aber man darf nicht vergessen, angenommen, man ist jetzt 30, ja, und wenn man sich mal die Zeitspanne anguckt, von 30 bis 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90 Jahre. Also wir leben ja noch mal 30 Jahre und wir haben tatsächlich, statistisch gesehen, gab es jetzt Anfang des Jahres gerade eine Auswertung aus einem Institut aus Bayern, was auch den Bundeshaushalt unterstützt mit diesen Auswertungen. Jede Generation wird gerade 7,5 Jahre älter als die vorherige.
Okay,
Wenn man
okay.
jetzt mal dran denkt, wie alt ist Oma, die Uroma, die Eltern geworden und das mal hochrechnet, dann sage ich dir eins, Katja, ich werde 115.
Wollen wir das? Wollen wir das?
Du, ich bin dran. Ich versuche mich mitzuhalten. Aber, also es ist tatsächlich nicht so abwegig, wir werden älter und wir gehen ja davon aus, ne? Jetzt gerade in der Zeit, wo die meisten ja auch so gründen, ich sage mal so zwischen 30 und 45, nimmt man nochmal den Mut in die Hand. Und dann arbeitest du 20, 30 Jahre und in der Zeit musst du das Geld verdienen, wovon du jetzt lebst, wovon du jetzt genießt, reist, aber musst auch das Geld reinholen, um dann 30, 40 Jahre davon zu leben. Und gerade
Ja.
als Selbstständiger, wenn du nicht in diese gesetzlichen Systeme zahlst, also ich sag mal, das ist ja so das modellsichere Armut, ne? Ich habe die Chance als Selbstständiger, mir da wirklich was aufzubauen, wo ich den vierfachen, fünffachen Effekt mit dem gleichen Geld erzielen kann. Und dann aber ein passives Einkommen, bis ich meinetwegen 115 bin. Also allein über das Thema Altersvorsorge beziehungsweise Altersvorfreude finden wir immer ein bisschen schöner, könnte man nochmal einen eigenen Thementag machen, ne?
Wir machen mal noch einen eigenen Podcast dazu, beziehungsweise bringen das dann auch unseren Ladies bei. Aber heute sind wir ja da, um das Thema Steuern mal so ein bisschen zu machen. Die Steuern richtig steuern und das wirklich schon von Anfang an, wenn man gründet. Ja. Was sind da so, wo fängt man da schon an?
Also das Erste ist ja immer der Unterschied zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Oh Gott, ich hoffe, es wird hier nicht so ein trockener Podcast. Ich versuche das
Nein.
höchstens.
Ja, aber es ist wichtig, es ist
Es ist wichtig.
wichtig.
Also, ich sag mal, das Erste, wir haben ja auch sehr viele nebenberufliche Gründer, die quasi noch angestellt sind und dann schon mal Nebengewerbe aufmachen oder eine freiberufliche Tätigkeit als zweites Standbein. Und dann höre ich ganz oft, ja, alles, was ich dann verdiene, ich muss ja dann keine Steuern zahlen.
Oh, okay.
Oh, genau, so. Also,
okay.
Jetzt müssen wir da, ne? Das haben wir schon gesagt, schon ein bisschen gespoilert, Einkommensteuer und Umsatzsteuer, wir müssen unterscheiden. Viele sagen, pass auf, ich mache erstmal die Kleinunternehmerregelung, ich will es mir einfach machen, ich will keine Umsatzsteuer abführen, ne? Diese quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung ist schon ein bisschen, muss man sich einfach die Zeit für nehmen. Will ich nicht, habe ich nicht, ich will mich jetzt erstmal auf mein Business konzentrieren. Ich mache die Kleinunternehmerregelung bis 22.000 Umsatz im ersten Jahr, bin ich davon befreit, im zweiten Jahr 50.000. Ich muss keine 19% Umsatzsteuer ausweisen und abführen. So, das ist das, was die Leute dann denken, ah, ich habe eine Umsatzsteuerbefreiung, also muss ich keine Steuern auf mein Einkommen zahlen. Du schmunzelst schon.
Ja.
Ich sehe und höre es. Genau. So, jetzt habe ich aber einen Angestellten, Job und verdiene meine 30, 40, 50.000 Euro, dann habe ich ja natürlich diesen Freibetrag, den Einkommensteuerfreibetrag, der jedes Jahr natürlich sich auch in den Grenzen erhöht. Jetzt dieses Jahr ist der, ich sage jetzt mal rund 10.000 Euro, dann kann man sich's gut merken. Sobald man darüber verdient, jeder Euro, den ich dann als Nebeneinkünfte habe, jeder Euro wird sofort versteuert. So, und da sagen wir im Schnitt immer, ne, muss man mal, gibt so Steuergrundtabellen, die man mal googeln kann. Da kann man genau nachgucken, bei wie viel Einkommen muss ich wie viel Steuern abführen. Also ist kein Geheimnis, das wissen nicht nur Steuerberater, das kann man googeln. Aber wir sagen, ne, so ein Drittel sollte man so beiseite legen, 30% Faustformel für die Einkommensteuernachzahlung. Und zusammen mit der Einkommensteuererklärung, wo ich alle Einnahmen bündle, die ich so habe. Es gibt ja 7 Einkunftsarten, kann ja auch Vermietung und Verpachtung dabei sein, ja, oder was gibt es noch? Vielleicht habe ich einen Freiberuf und ein Gewerbe, so noch irgendwelche anderen sonstige Einkünfte. Und dann bündel ich das ja alles in eine Einkommensteuererklärung und muss das dann nachgelagert in der Einkommensteuer natürlich versteuern.
Ja, und ganz viele, ich habe auch mal ein Restaurant Besitzer gekannt, der für den war Umsatz gleich Einnahmen.
Ja, das kann sein.
Den gibt es halt nicht mehr.
Ja, das kann passieren. Also ich sag mal den Newcomern oder allen Gründern, die da vielleicht so ein bisschen am Struggeln sind, das hören wir am allermeisten. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das Geld, was ich da verdiene, ausgeben darf. Was ist, wenn das Finanzamt kommt? Der Steuerberater, sagt ja eigentlich der Name, sollte eigentlich beraten und sagen, Mensch, das hat dich zu erwarten Ende des Jahres. Oft fehlt es tatsächlich in der Kommunikation. Die Menschen wissen eben nicht, was sie erwartet. Also entweder sucht man sich da einen guten Sparringspartner oder
kommt zu euch.
Kommt zu uns, klar. Bezahlte Werbung. Oder macht auch gerne ein Money Date mit sich. Einmal im Monat, man sagt ja, der vernünftige Kaufmann, ja, macht einmal am Tag die Kasse. Ist ja heute, keiner hat mehr eine Kasse. Aber einmal im Monat mindestens sollte man so ein Money Date mit sich machen. Mal gucken, was ist da alles reingekommen, was ist alles rausgegangen. Und wenn ich feststelle, da ist sogar noch was über, dass ich davon mal 30% beiseite lege und das am besten, Katja, auf einen extra, ich nenne es mal Steuerrücklagenkonto. Das kann ein Sparbuch sein, ein Tagesgeldkonto, ganz egal. Sollte jetzt keine Einzelaktiendepot sein, wo das Geld nächstes Jahr vielleicht
nicht mehr da ist.
Da ist es, aber die Kurswerte, ne, sind
ja,
vielleicht nicht so positiv, wie man sich das gedacht hat und dann ist es ungünstig. Also, dass man an ein flexibles Konto denkt, und sich extra ein Steuerrücklagenkonto anlegt. Das gibt eine unglaubliche Ruhe. Das ist wie so ein Notfallpuffer, falls doch nochmal eine größere Anschaffung kommt. Aber ich habe ein Geschäftskonto, ein Steuerrücklagenkonto. Diese 2 Konten brauche ich für mein Business. So, jetzt ist ja jeder von uns auch Privatperson. War es vielleicht vorher? Ist es immer noch? Und dann hat man auf jeden Fall ein privates Konto, wo man sich dann sein, ich nenne es mal Gehalt, seine Privatentnahme für dieses tägliche Leben im Laufe des Monats beiseite legt. Ich sag mal, für die schönen, angenehmen Sachen wie Urlaub, Konsum und Co. Und wir empfehlen, so machen wir es auch mit unseren Privatkunden, also die, die kein Business haben, die haben immer zwei Konten. Es gibt einmal das genannte Shopping-Spaß- und Gute-Laune-Konto, aber auch das Vermögensaufbaukonto. Musst dir vorstellen, darauf gehen eigentlich die Privatentnahmen aus dem Geschäftskonto und dann wird alles bezahlt. Alles zum Thema Wohnen, Versicherung, Fixkosten, die so anstehen. Und damit man mit gutem Gewissen auch mal sich was gönnen kann, das ist eines der größten Struggles, die man vielleicht in den ersten 3 bis 5 Jahren als Gründer hat. Oh, darf ich mir das jetzt gönnen? Ich muss noch hustlen, ich muss jetzt hart arbeiten. Dann weiß man, ich darf es mir jetzt auch mal gönnen. Es ist noch im Budget. Gerade wenn Menschen gerne shoppen und es lieben zu investieren, nenne ich es jetzt mal.
Wir nennen das Wort Investitionen, ihr Lieben, gell? Nicht?
Genau. Kommt natürlich auch immer aufs Business an. Da geht es ja auch gleich nochmal drum, was kann ich eigentlich alles absetzen. Da werdet ihr sehen, viel geht schon auch vom Geschäftskonto runter. Ich weiß gar nicht, was ich heute eigentlich noch privat bezahle, außer ein paar Klamotten. Und so kann man dann sich eine gute Struktur schaffen. Das sorgt für eine Leichtigkeit, für eine Entspanntheit und man ist aufgeräumt. Aber wenn man das einmal im Jahr macht, das war so mein Anfängerfehler, ne, so alle Belege ein Jahr lang sammeln, dann hast du nur ja, Stress. Dann bist du da am Tag total gefrustet drüber. So, und dann weißt du schon, oh, nächstes Jahr. Und dann hat man auch schlechte Gefühle zu dem Thema Steuern. Aber so ein Business muss aufgeräumt sein, ne? Ich sag mal, die Wurzeln stark machen, dass wenn der Wind mal weht, dass man dann fest steht, ne?
Mittlerweile ist es aber auch einfach zu machen, ja, durch das ganze DATEV, wo man dann einfach die Belege hochlädt und sowas. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sag einfach, ja, man muss schon, sag mal, mit einem gesunden, steuerlichen, finanziellen Menschenverstand an die Sache rangehen.
Und das geht auch ein bisschen abgespeckter, ne? Du nanntest gerade Programme. Ja, wer vielleicht erstmal so nebenbei selbstständig ist oder ein Business an den Anfängen steht, bei den Nebenberuflern, sage ich mal ganz gerne, macht Stapel nach Themen, ja, sammelt Bewirtungsbelege, kann auch Stapelbuchhaltung dazu sagen und dann gibt es einen Stapel Bewirtung, einen Stapel Geschenke, einen Stapel Kundenaufmerksamkeiten, einen Stapel Dienstleister, was auch immer und dann hast du so Kategorien, kannst die theoretisch auch ein Blatt Papier schreiben und einscannen und ablegen, abheften, 10 Jahre fürs Finanzamt aufbewahren oder baust es in einer Einnahmenüberschussrechnung in einer Excel-Tabelle, kann man googeln, findet man ein paar Vorlagen. Mhm. Also man kann es sich auch einfach machen. Ich sag mal, alle die so richtig reinstarten, denen empfehle ich auch eine richtige Buchhaltung zu machen, wirklich Kontoauszüge speichern und dann dahinter digital Einnahmen und Ausgaben abgeheftet. Dann ist es gleich richtig.
Jetzt mag ich mal noch ganz kurz sonst so zwischenrein, muss aber jetzt nicht ausschweifend sein. Viele machen ja auch, denken ja drüber nach, eine GmbH zu gründen. Ja, also wenn sie jetzt reingehen, sie machen ihr Unternehmen vielleicht mit jemand zusammen, dann gibt es ja die UG und die GmbH. Mir hat man damals abgeraten, die GmbH zu machen. Ja, ich hätte gerne eine gemacht, auch alleine, aber wegen dem Sicherheit, bla bla, ja. Sag mir mal, worauf vielleicht in 2, 3 Sätzen, also nicht so, worauf man achten sollte, wenn man das Gefühl hat, okay, ich mache eine GmbH oder würde gerne eine machen. Was muss man sich hinterfragen, ob das wirklich dann sinnvoll wäre, das zu tun?
Ja, also erstmal braucht man genug Gründungskapital. So eine GmbH braucht ein Stammkapital, am Anfang mindestens 12.500. Das haben die meisten Gründer nicht. Daran scheitert schon mal als erstes. Viele denken immer an das Thema Haftung sofort, dass das so der Antreiber ist, es deshalb zu tun. Aber man muss sich auch klar sein, dass eine GmbH weniger flexibel ist. Selbstständige Gründer, gerade in den ersten Jahren, die müssen mal schnell reagieren. Schnell reagieren können, mal eine Privatentnahme machen, Privateinzahlung und so weiter. Bei einer GmbH, wo du mit Gesellschafterverträgen, Gesellschafterbeschlüsse, musst du dir erstmal wieder alle zusammenholen. Also du und deine Gesellschafter bist du ja alles alleine, aber es muss schon sauber dokumentiert sein. Da kann man nicht eben mal eine Entnahme machen. Dann gibt es wieder Gesellschafterdarlehen. Also sehr bürokratisch. Gerade wenn am Anfang so ein Business erstmal ins Laufen kommen muss und ne, es noch nicht klar ist, wie viel Gelder kommen eigentlich rein. Ja, du willst dir ja auch ein regelmäßiges Gehalt auszahlen. Zweite Prüffrage: Ist überhaupt genug Budget da, um mir regelmäßig ein Gehalt auszuzahlen? So, das haben auch viele Gründer am Anfang nicht, weil die Einnahmen sehr, sehr variabel sind. Wenn das da ist, ist das sehr empfehlenswert, weil auch hier schon mal Stichwort Steuern, Steuern. Dass die Entnahme des aus der GmbH meines Einkommens, meines Gehaltes, ist dann eine Betriebsausgabe. Diese Entnahme schmälert meinen Gewinn. Der Gewinn muss ja versteuert werden. Haben wir also kleineren Gewinn, ist das eine gute Sache. Auch hier, klar, man muss ein bisschen auf die Feinheiten achten, wenn das Geschäftsführergehalt, Katja, was du dir dann auszahlen würdest, natürlich dementsprechend hoch ist, zahlt man natürlich auch wieder Einkommensteuern seinem Gehalt. Aber man kann erstmal sein Betriebsergebnis beeinflussen. Als Einzelunternehmer bist du Freiberufler oder gewerbetreibend, dann ist eine Privatentnahme, wie wir es gerade gesagt hatten, vom Geschäftskonto auf dein Vermögensaufbaukonto, beeinflusst nicht dein Betriebsergebnis. Also angenommen, du machst 1.000 Euro Gewinn, entnimmst dir 50.000 Euro als Entnahme, wie viel musst du hinterher versteuern? Genau, 100.000. Ne, also diese 50.000 schmälern nicht dein Betriebsergebnis. Und dadurch ist es in der Steuer relativ teuer. Das reimt sich sogar. Aber es hat eine andere Form von Flexibilität. So, und deswegen, man kann nicht alles haben. Ne, totale Steuervorteile oder totale Flexibilität, ohne Stammkapitaleinsatz. Also deswegen, man kann ganz entspannt als Einzelunternehmer starten. Ja, wenn genau eben das Kapital, die Einkünfte, die Umsätze noch nicht ganz klar sind, ist das immer erstmal eine gute Idee. Und dann kann man immer noch umfirmieren.
Ja, weil ich sage ja, viele denken nach, oder die sogenannte UG, ja, das ist die kleine Schwester von der GmbH. Also, ja, also.
Da sind die Spielregeln die gleichen, nur dass du halt mit auch mit einem Euro gründen kannst. Aber letztendlich hast du genauso die Gesellschafterbeschlüsse, Verträge, Versammlung. Und wenn du dir was rausnehmen willst, also musst trotzdem schon mal ein bisschen kompliziertere Buchhaltung machen, doppelte Buchführung, Bilanz. Die Jahresabschlüsse sind teurer. Ne? Auch da, ich sag mal, so ein Einzelunternehmen. Ich habe ja gerade gesagt, du kannst auf einer Serviette deinen Jahresabschluss machen. Ja, den Einnahmenüberschussrechnung, easy peasy. Ne? Bei Kapitalgesellschaft muss da schon ein ordentlicher Jahresabschluss her. Das Ganze wird im Handelsregister, ne, veröffentlicht. Also, das ist auch nochmal ein Transparenzthema. Also Vor- und Nachteile wiegen sich da auf. Natürlich hat eine GmbH, eine Außendarstellung immer eine größere Wirkung, ne?
Wollte ich gerade sagen, es ist ja so auch die Außenwirkung, wo da ist. Ich glaube, Firma Schlecker hatte ja auch nie eine GmbH. Die waren ja auch alle immer einzeln, also er war Einzelunternehmer. Also wenn ich das noch so recht im Kopf habe. Die waren ja sehr groß. Naja, bis
Weißt
halt
du, woran das,
natürlich.
weißt du, woran das liegen könnte?
Weil er wahrscheinlich noch 10 andere Firmen hat, wo.
Das wahrscheinlich auch, aber ich habe jetzt mit Herrn Schlecker nicht gesprochen, aber das ist oft ein Bonitätsthema. Wenn jemand in Immobilien investieren will, dann ist für eine Bank ein Einzelunternehmen in der Bonität immer spannender als der GmbH-Geschäftsführer oder Gesellschafter, weil der Einzelunternehmer ja mit seinem kompletten Privatvermögen haftet und das finden Banken gut.
Ja, genau. Ja,
Wenn die
ist
da
so.
Sicherheiten haben. Ja, also woran hat es gelegen? Daran könnte es gelegen haben.
Wahrscheinlich. Aber genau, es ist nicht immer wichtig, sage ich jetzt mal, diese GmbH zu machen von Anfang an, vor allem wenn man vielleicht jetzt nicht zwecks Haftung, sage ich jetzt mal, irgendwie ein Risiko großartig eingeht. Ja, egal. Also machen wir mal weiter in dem Thema Steuern. Steuern für Gründer. Ja, sag mir mal, gib mir mal so ein kleines Zuckerli. Was, wenn Sie losgehen beim Steuerberater, müssen Sie gleich zum Steuerberater gehen? Müssen Sie gleich sich Informationen holen? Weil diese Frage wird mir auch ganz oft gestellt. Ja, brauche ich jetzt gleich schon einen Steuerberater? Kann ich das alles noch alleine machen? Wie ist so deine Tendenz dazu?
Das eine ist können oder wollen.
Ja,
Also,
genau.
also habe ich erstens die Fähigkeiten dazu, dann kann man es am Anfang natürlich, ich habe ja gerade gesagt, auch in einfachen Möglichkeiten es noch selber basteln. Ja, wenn ich, auch wir hatten ja gerade geklärt, es hängt auch von der Gesellschaftsform ab. Ne? UG und GmbH empfehle ich immer einen Steuerberater. Und dann ist es auch eine Zeit- und Fokusfrage. Ich sag mal, nebenberuflichen Selbstständigen, klar, komm, mach selber, ne? Tipper das mit ein, wenn du es kannst, wenn du es willst. Hast die zeitlichen Kapazitäten. Jetzt haben wir nur auch viele Frauen, ja, die Mütter sind und sich eh schon zerreißen im Alltag. Wann willst du denn das noch machen? Also manchmal ist es auch gut, den Profi das einmal machen zu lassen, eine Rechnung dafür geschrieben zu bekommen. Die Rechnung kannst du wieder als Betriebsausgabe absetzen, hast aber deine Ruhe und weißt, es ist richtig. Mhm. Oder will ich mich da 2-3 Tage selber reinfuchsen? Na, also wie komplex ist nachher auch die Gesamtsituation? Ist oft wirklich eine sehr individuelle Frage, liebe Katja. Aber ja, dann hatte ich ja gesagt, Fokus. Also habe ich die Nerven? Ja, wenn ich voll durchstarten will als Super-Startup, ist das meine Kernkompetenz? Womit verdiene ich eigentlich Geld, musst du dich ja nachher fragen. Das hat ja auch was mit Effizienz zu tun. Ne? Irgendwann holst du dir eine Putzfrau. Also ne, ich schaffe es auch nicht mehr, mein Büro hier alleine zu putzen. Ne? Also da brauche ich dann einfach auch Leute, die das machen. Und es ist nie verkehrt, sich einfach ein Profiteam reinzuholen, ja, was die Kernkompetenzen eben verteilt. Ne? So wie dich im Bereich Marketing, ne, als Spezi. Ich weiß auch nicht alles über SEO und Online-Marketing und da brauche ich Spezies wie dich. Mhm. Und abgeben können, abgeben lernen, das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Fähigkeiten, sich nachher zu organisieren, um wirklich zu unterscheiden, ja, arbeite ich effektiv, ne, tue ich die richtigen Dinge und wenn ich sie tue, mache ich sie auch noch richtig, arbeite ich effizient. Mhm. Und irgendwann gibt man es dann ab. Aber das ist eine Typsache, ne, muss ich es unter Kontrolle haben. Also auch da...
Ich sage immer, ich gebe das ab, wo mich aufhält in der Zeit. In der Zeit könnte ich dann wiederum Vertrieb machen und was reinholen, was mir Geld bringt, wo ich dann dementsprechend das dann wieder bezahlen kann. Jetzt kommt eine spannende Frage, was auch ich mir damals gestellt habe. Was kann ich eigentlich alles absetzen? Was darf ich alles absetzen? Und ich glaube, das macht jeder Gründer, das mache ich sogar heute noch, dass ich manchmal hinterfrage, kann ich das jetzt machen oder kann ich das nicht machen? Was kann man tatsächlich oder darf man, ja, kann und darf man absetzen, was dann so Betriebsausgaben sind, ja? Also kann ich jetzt jeden Tag mit meinem Partner essen gehen und das aufs Geschäft laufen lassen? Kann ich mein Auto, also ich weiß es ja mittlerweile, was man kann und darf. Nicht alles, aber ich weiß viel nach so vielen Jahren. Aber es kommt ja immer wieder was, aber die Anfänger wissen das halt nicht.
Ja, vor allen Dingen genau, die Anfänger wissen auch nicht, dass man 6 Monate vor Gründung die schon angefallenen Kosten auch mit einreichen kann. Vorgründungskosten sagt man auch. Das ist schon mal das erste große Learning. Ja, angenommen, jemand gründet jetzt zum 1.1. Das heißt, der kann alles ab Juli diesen Jahres, was angefallen ist, ob Bewirtungskosten, weil ich musste ja vorher schon netzwerken, Kundenanbahnung betreiben, dann Gründungskosten im Gewerbe, Notareintragung, wenn ich es jetzt über die Kapitalgesellschaft UG GmbH, habe ich natürlich Gründungskosten. Mhm. Hatten wir vorhin noch nicht das Thema, ne? Das ist eine Gründung ist da immer teurer als jetzt ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft. Genau, also Vorgründungskosten. Angenommen, Katja, du musstest vor der Gründung nochmal nach Berlin fliegen, um da dicke Deals abzuschließen. Du hast im Hotel übernachtet. Ja, ich musste jetzt letztens nach Frankfurt da nochmal mit Investment-Experten sprechen. Das sind natürlich dann alles so absetzungsfähige Kosten. Alles, was mit deinem Business zu tun hat. Und natürlich eine Krankenschwester, die oder jemanden aus dem Heilwesen, der sich noch nebenberuflich selbstständig macht, der darf natürlich seinen weißen Kittel absetzen. Mhm. Wenn du jetzt eine weiße Bluse hättest, wäre das einfacher, wenn du da dein Logo draufsticken würdest.
Mhm. Dann kann ich es absetzen, ja.
Ja, ich kenne sogar Leute, die ihre Socken besticken lassen. Also das kannst du, ja, die Unterhose, das kannst du bis ins... Und wenn da ein Logo drauf ist, dann sind dem keine Grenzen gesetzt. Aber irgendwann wird es auch, denke ich, skurril, ne?
Ja, schon. Ja, kommt drauf an, was in was man im Businessbereich die Menschen unterwegs sind, damit die Socken und die Unterhosen bestickt sind, ne?
Genau. Genau, aber du sagst ein wichtiges Thema und das hatten wir eingangs schon, dass gerade wenn ich so in Frauenrunden bin mit selbstständigen Gründerinnen, das ist wirklich eines der dankbarsten Themen, weil da ganz viel Vorsicht, nenne ich es jetzt mal, nicht Angst, aber Vorsicht herrscht, weil wir es nicht falsch machen wollen, weil wir alle denken, wir sind gut erzogen, kriegen richtig Ärger vom Finanzamt, und deswegen reiche ich lieber gar nichts ein. Ja, oder die Standards. Aber ich sag mal, wer jetzt ganz normal angestellt ist, kann ja kaum was absetzen, ja. Die 1.000 Euro Werbungskosten, Pauschale, die muss ich ja erstmal irgendwie knacken. Aber durch die Fahrtkilometer könnte man das gut hinkriegen. Jetzt denke ich hier an unsere Hamburger. habe auch viele Kunden in Düsseldorf, Berlin, München, Stuttgart, die wohnen da und dann ist 3 Kilometer weiter der Arbeitgeber. Also da kommst du nicht über deine Werbungskostenpauschalen. Da bist du froh, wenn du 2,50 € wiederkriegst in deiner Steuererklärung. So, das heißt, das ist eine riesige Chance für jemanden, der eine nebenberufliche Selbstständigkeit hat, egal ob Freiberuf oder Gewerbe. Jetzt kann ich ja anfangen, klar, Einnahmen zu generieren, aber ich kann auch auf einmal Betriebskosten absetzen, die ich vorher als Privatperson nicht absetzen konnte. Zum Beispiel das Handy, das Internet. Brauche ich ja einen ganzen Tag, ne, um meine neuen Kunden, ich muss ja erreichbar sein, zu erreichen. Dann habe ich vielleicht auf einmal eine Website-URL, ne, die ich mir über einen Provider einkaufe, diese kleinen Gebühren. Ich habe vielleicht mal einen Dienstleister, der da was für mich übernimmt. Oder ich stelle meinen Ehemann an, der für mich die Homepage baut. Ja, dann habe ich den Angestellten in der Familie und habe quasi intern Personalkosten geschaffen. Dann haben wir natürlich Bewirtung, hattest du gerade schon gesagt. Also, das, wenn ich natürlich nach Süddeutschland fahre, Katja, dann waren wir da beide natürlich essen.
Logisch.
Logisch. Wenn du mal in Hamburg.
Man muss halt immer gucken, ja. Also man muss es sich natürlich
Es muss plausibel sein, es muss
genau.
sein und natürlich.
Mittlerweile ist es aber so, dass es nicht mehr nur reicht, Geschäftsessen, sondern man muss ein bisschen jetzt reinschreiben, was genau. Das hat sich auch so ein bisschen geändert. Natürlich, weil wahrscheinlich viel Kurioses passiert ist, wollen sie jetzt immer genau wissen, was,
Anlässe,
ja,
ne?
genau.
Also da darf man ruhig kreativ, also kreativ mal meine ich mit wirklich ausschmückende Worte, dass der Buchprüfer, der Wirtschaftsprüfer, der es vielleicht mal in ein paar Jahren sich anschaut, auch weiß, was da passiert ist. Also es kann auch mal in so einer laufenden Steuererklärung passieren, dass das Finanzamt fragt, Mensch, was waren denn jetzt diese 3 Belege? Ne, war jetzt auch bei uns der Fall, wo sie dann einfach mal stichprobenartig wissen wollten, mit wem waren wir denn da wo essen. Dann ist auch gut, diese Belege aufgehoben zu haben und auch direkt auszufüllen. Also Leute, 3 oder 10 Jahre später dann erst alle Bewirtungsbelege nachträglich auszufüllen mit dem gleichen Stift am gleichen Tag. Es gibt mittlerweile so Schrifterkennungsprogramme, ist auch beim Fahrtenbuch immer ein großes
Wollte ich
Thema.
gerade sagen, das gerade wollte ich sagen, das Wappenbuch.
Ja, also ich habe es mir sogar angewöhnt mittlerweile, ne, ich habe eigentlich immer einen Kugelschreiber in der Handtasche. Ich fülle das dann direkt aus in dem Moment, wo ich da noch kurz warte. Irgendwas ist ja immer. Dann habe ich es einfach vom Tisch. Ja, ich muss da draufstehen, ja, als Einladender. Meine Gäste müssen da draufstehen. Datum, Ort und der Anlass, wie gesagt, ganz wichtig. Und das dann eben schön sammeln, aufheben. Das ist leider meistens Thermopapier. Also wer eine digitale Buchhaltung macht, ist da auf der sicheren Seite. Wer das noch im Papierordner sammelt, sollte da eine Kopie machen und das dann da rantackern. Auch hier besser vorher ausfüllen und dann kopieren, ne? Genau.
Ja, also mach mal noch kurz das Thema, weil es ist interessant, Fahrtenbuch und 1%-Regelung, weil da wissen auch viele nicht Bescheid drüber. Was ist jetzt der, warum ist das Fahrtenbuch eigentlich günstiger, wenn man 75% oder es kommt natürlich darauf an, wie hoch der Wert des Autos ist. Wenn natürlich das Auto 100.000 Euro kostet, ne, dann sind schon mal gut, wenn du mindestens 90% geschäftlich fährst. Also das verstehen viele auch nicht tatsächlich. Diese Regelung.
Ja, diesen Nachweis muss man dann führen, aber ich würde sagen, Katja, da machen wir nochmal einen Thementag draus. Heutzutage ist ja auch mit den E-Autos und Hybrid nochmal auch
Ja.
ganz andere Sätze dahinter. Genau, aber wer das macht, Fahrtenbuch ist immer die, ich sag mal, zeitaufwendige Variante, aber günstiger als oft die Pauschalversteuerung mit 1%. Das würde ich mal so als Zusammenfassung heute gelten lassen. Es lohnt sich, da fleißig zu sein und ja, tatsächlich. Wer das auf Papier führt, kann da vielleicht das ein oder andere noch mal ein bisschen sinnvoller erklären als jetzt die elektronischen, automatischen Fahrtenbücher, die mitzählen. Da kommt man sicherlich nicht so einfach auf 90%.
Ja.
Aber das ist noch mal so ein ganz spezielles Einzelthema, auch Leasing, Finanzierung.
Und
Das machen wir aber mal in der Business Boost Class, ja. Da machen wir mal ein Thema dazu. Also, liebe Leute, wenn ihr da hört, die Antje ist nämlich bei mir in der Business Boost Class mit Special Beratungen und Coachings genau in den Bereichen da. Dann kommt da rein, da kommen wir nachher aber nochmal dazu, beziehungsweise jetzt dann bald sind wir auch schon am Ende angekommen. Siehst du, wir quatschen und quatschen und quatschen. So, aber jetzt gibt's mal noch einen kleinen Tipp von dir. Komm, hau raus. Was kann man jetzt noch im letzten Quartal machen, irgendwie, um irgendwelche Steuern vielleicht jetzt nochmal zu sparen, so kurz vor dem Jahresende?
Also für den Endspurt ist ein großer Hebel. Ich sage mal jetzt unabhängig von so ein paar kleinen Bewirtungsbelegen oder ich sage auch mal Kundenaufmerksamkeiten aus dem Supermarkt hat ja. Diesen kleinen Tipp gebe ich noch, bevor ich den großen gebe.
Ja.
Das flasht auch immer viele, wenn man jetzt mal im Supermarkt einkaufen geht, alles wird teurer. Toller Tipp, das ist auch nur Leuten mit einer Selbstständigkeit vergönnt. Wenn ich dann mal anschaue, was ich im Supermarkt alles so kaufe, ich sage mal den Tee, Wasser, Milch, Kaffee, den Obst, das ist natürlich alles immer da, um das auch für meine Gäste im Angebot zu haben. So, deswegen, ich habe dann immer so zwei Bereiche auf dem Kassenband und einmal gibt es den geschäftlichen Bereich und du wirst sehen, das ist oft 50-50 und der Kleinvieh macht ja auch Mist.
Jo.
So, das ist das Kleinvieh, jetzt kommen wir zum Großvieh. Jetzt ist ja in der heutigen Zeit das Thema Investieren ganz groß, Inflation, ja, zwischen 6 und 10%, ja, man weiß ja nie, was morgen kommt. Wir freuen uns, dass wir 3% Tagesgeldkonto Zinsen haben, schafft ja aber auch nichts weg, ne? Dann mache ich ja auch unterm Strich ein Minus. Das heißt, viele gehen in Investments und in Fonds, in ETFs, in Aktien. Und was da oft vergessen wird, ist, dass das ja letztendlich auch wieder Kapitalertragssteuer auf die Gewinne zu zahlen gibt.
Mhm.
Wie wäre es dann, Katja, wenn es ein Investment gäbe, wenn ich da Geld reintue, dass jeden Euro, den ich da reinspare, der meine Steuer unmittelbar beeinflusst, Steuervorteile. Stell dir vor, 1.000 Euro packe ich rein in so ein Investmentkonto und kann dann 30-42%, je nachdem, was mein Steuersatz ist, mein Grenzsteuersatz in dem Fall, kann ich dann an Steuern wiederbekommen oder muss weniger abführen als Selbstständige. Und das ist ein Riesenhebel. Das geht im Jahr bis zu hohen Summen, bis zu 26.000 Euro, sage ich jetzt mal, das kann man sich wieder gut merken, pro Person, wenn man verheiratet ist, sogar zweimal 26.000. Wichtig ist, dass das bis Weihnachten gemacht wird, das ist immer so die Deadline. So, das sind spezielle Arten von Investments, muss man schauen, ob das zu den einzelnen Leuten passt, aber haben viele nicht auf der Agenda, dass es auch solche Formen gibt. Weil irgendwann, und das sind ja mal die Tipps der klassischen Steuerberater, wo wir immer sagen, die sind Steuergestalter, natürlich haben wir auch Steuerberater an unserer Seite, aber die Steuern eben einfach mal steuern und gestalten, das Geld für sich arbeiten lassen. Und ich wollte den Punkt machen, du kannst nicht immer jedes Jahr 3 Laptops kaufen und noch 3 Autos und noch eine Anschaffungsrückstellung bilden. Irgendwann hast du auch alle Möbel gekauft, das Büro steht voll.
Dann brauchst du einfach mal ein Investment, wo du dein Geld wieder siehst, das arbeitet für dich, hat eine gute Fondsperformance, natürlich sollte das über der Inflation sein und wir können es steuerlich absetzen.
So, und das sind wieder die Themen, wo ich dann auch wieder als Investmentberaterin an den Tisch komme. Aber auch solche Hebel gibt es. Man muss nicht immer nur kaufen, man kann auch investieren.
Und das kriegt man dann bei dir, wenn man zu dir kommt und sagt, so, mich interessiert das jetzt, wo kann ich da rein investieren, was kann ich da machen? Das heißt, bei dir melden, ne?
Bei mir melden. Wir sprechen dann erstmal, wo will ich eigentlich hin im Leben? Ja, wie sehe ich das ganze Thema Zukunft, Zukunftsplanung? Was steht an? Wie flexibel muss ich sein? Wie verfügbar muss das Geld sein? Wie bin ich aufgestellt im Alter? Sind Immobilien vielleicht wichtiger? Also letztendlich gibt es keine Pauschallösung für alle immer in der gleichen Höhe. Das ist wichtig, dass man sich einmal die Zeit nimmt und da eine Ausgangssituation bespricht und dann aber einen Plan macht, wo geht die Reise hin. Ich sage immer, ich bin Wegbegleiterin oder Reisebegleiterin für Lebenspläne. Und links und rechts machen wir uns das Leben schön, indem wir da ein paar coole Tools nutzen. Manchmal sind es Finanztools und manchmal sind es die Steuern, Förderung, alles, was da so genutzt werden kann.
Dazu gehört, genau. Wie du sagst, Steuergestalter, ne? Das ist schön, weil das habe ich ja auch zu dir gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Die Steuerberater sind alle toll und die haben einen guten Beruf und, aber letztendlich arbeiten sie, sag ich jetzt, so frei raus, wie ich bin, fürs Finanzamt, ja, und nicht für uns.
werden auf alle Fälle gut darin ausgebildet.
Ja, genau, sie werden gut ausgebildet. Aber wir wollen ja wissen, wie wir das sparen, was wir tun können, damit wir vielleicht andere Dinge, vielleicht dafür noch jemand einstellen können, Arbeitsplätze schaffen können und nicht das ganze Geld irgendwo immer an unseren lieben Staat rausgeben. Ja, wenn wir was Gutes anderes damit noch vielleicht machen können, sagen wir mal so. Und wenn wir nur in Urlaub gehen, was wir wieder brauchen für unsere Energieladestation, für unsere Erholung, damit wir wieder weitermachen können.
Und je nach Berufsfeld kann man noch gucken, ob man diesen Urlaub vielleicht noch irgendwie sinnvoll als Betriebsausgaben reinnehmen kann.
Ich habe den großen Vorteil, ich kann das tun. Und dann gibt's ja sogar noch Tagesspesen, ja? Also wo man, da gibt's ein kleines Katalogchen, wo dann sogar drin steht: In diesem Land darfst du so und so viel Geld für Tagespauschale für Spesen nehmen. Also sehr interessante Sache, ne?
Interessante Sache. Ich habe Gott sei Dank auch Kunden auch auf Bali. Und überall auf der ganzen Welt und Deutschland verteilt. Also genau, habe ich da sehr auch schön. Möglichkeiten, in den Urlaub zu fahren.
Sehr schön. Wo findet man dich, wenn man zu dir kommen möchte?
Natürlich auf der manufaktur.net Homepage. Mhm. Da habt ihr einen schönen Überblick. Ihr findet uns auch auf Instagram und natürlich auch auf LinkedIn.
Genau. Und bei uns in der Abo-Klasse müssen wir auch mal geschwind spoilern hier.
Genau, da sehen wir uns auch wieder.
Da sehen wir uns auch wieder, denn wie gesagt, alle Kunden, die bei uns sind und natürlich in unserer Abo-Klasse nicht nur Sachen wie Businessplan, Branding, Corporate Design und das ganze Marketing-Strategie-Thema mitbekommen, sondern eben auch Verträge, Steuern, Rentenvorsorge, weil das ist einfach wichtig, Finanzen einfach. Wir wollen unsere Frauen gemeinsam voranbringen, oder nicht?
Genau, finanzielle Bildung, finanzielles Empowerment, ne, das kann uns nur stärken und voranbringen. Und da supporte ich euch gerne, Katja, dich und deine Leute super gern.
Ja, da freue ich mich total drauf. Den Link dafür, also von der Manufaktur, von der lieben Antje, findet ihr in den Shownotes. Wir hauen da alles rein, wo ihr sie findet. Wenn ihr Bock habt und sagt, hey, ich will da mehr wissen, dann meldet euch gern bei ihr. Genauso zur BBC-Klasse. Ja, wir machen den Link unten rein. Schaut es euch an, kommt vorbei. Ihr werdet nur in jeder Richtung unterstützt, belohnt und kriegt so ein richtig gutes Business-Fundament und ein Business aufbauen, und zwar mit allem, was dazu gehört.
Genau, da wird nichts vergessen. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht hier an unserem Konzept, an der Idee der Zusammenarbeit. Es wird an alles gedacht.
Ja, genau. Hast du noch so einen kleinen Schlusstipp so für unsere Hörerinnen? So ein
kleines Ja, Gruppen? Nicht warten. Also einfach anfangen, kleine Schritte, Kleinvieh macht auch Mist, kleine Schritte gehen und wirklich sich trauen, auch Fragen zu stellen. Also es gibt keine blöden Fragen. Es ist alles genau richtig zur richtigen Zeit und jeder hat eine individuelle Ausgangssituation und es gibt auf alles eine Antwort und man kann auch einfach darauf antworten. Und ich hoffe, das ist uns hier heute gelungen, dass es nicht so sehr Beratersprech war. Das ist ja, gerade wenn ich dann in den Beratungen bin, immer eines meiner schönsten Aufgaben, Dinge dann auch einfach und anschaulich zu erklären und einfach gerne mit individuellen Fragen starten und dann geht's los.
Genau. Nein, ich fand es total erfrischend und interessant, weil es waren so einfache Dinge. Es war nicht so steuerchinesisch, sage ich manchmal. Ne? Mhm. So, das ist immer meistens das Problem, dass es sich so, was, ich muss nochmal 5-mal den Satz lesen, bis ich ihn verstehe. Nee, ich glaube, bei dir ist man da gut aufgehoben und wie gesagt, bei uns in der Kooperation sowieso. Und ich bedanke mich jetzt mal bei dir, dass du da warst, ja, und diesen Podcast hier gefüllt hast mit Informationen. Es wird bestimmt nicht unser letzter gewesen sein. Ich glaube, wir können das Thema Finanzen, Vorsorge und wie auch immer auseinandernehmen und immer wieder mal was Neues draus zaubern. Ich bedanke mich von Herzen, liebe Antje, und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Podcast wieder mit ganz großer Sicherheit.
Machen wir das. Ich bin gern die Übersetzerin für das Finanzchinesisch.
Genau. Und ihr liebe Zuhörerinnen, sage ich jetzt mal, vielen Dank, dass ihr da wart. Bei Fragen meldet euch einfach. In den Shownotes findet ihr jetzt alle Links, die ihr braucht für heute, für diese Podcast-Folge. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, hier war eure Katja.